Mit festem Blick auf das ewige Leben sagte der selige Pier Giorgio Frassati: Ich will leben und nicht mein Leben fristen. Und er sandte ein Foto von einer Bergbesteigung an einen Freund und schrieb in Anspielung auf die christliche Vollkommenheit, aber auch auf das ewige Leben, aufwärts, also in die Höhen. Und der heilige Papst Johannes Paul war bereits als junger Student vom seligen Giorgio Frassati schwer beeindruckt. So hat er die 1928 erschienene Frassati-Biografie gelesen und besuchte 1989 als Papst sein Grab in Turin und durfte Giorgio Frassati 1990 selig sprechen. Mit diesen Worten begrüße ich Sie, liebe Hörerschaft, zur nächsten Sendung. Herr Kai Weiss geht mit uns heute der Lebensschnur des seligen Giorgio Frassati nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Ja, und so begrüße ich Sie, lieber Kai Weiss, ganz herzlich und wir freuen uns auf den seligen Giorgio Frassati. Guten Tag, lieber Kai Weiss.
Guten Tag, danke, dass Sie mich haben.
Heute werden Sie einen Moment mit uns verbringen. Vielleicht als Einstiegsfrage, wer ist Kai Weiss?
Ja, ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Regensburg in Bayern. Bin 2021 in die USA umgezogen, habe dort einen Master gemacht in Politik in Michigan. Das gefiel mir anscheinend so, dass ich gleich noch einen zweiten Master nachgeschoben habe, den ich derzeit mache in Washington DC, wo ich Theologie studiere bei den Dominikanern. Und ja, lebe in Washington DC, freue mich aber auch immer zurückzukommen in die Bergwelt zu Hause.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank für das Porträt von Ihnen. Lieber Kai Weiss, wie sind Sie auf den großen, seligen Giorgio Frassati aufmerksam geworden?
Ja, also Pier Giorgio Frassati ist einer der beliebtesten Heiligen in den USA. Ich würde sagen, so mit Johannes Paul II. Oder Carlo Acutis oder Therese von Lisieux, um nur einige zu nennen, ist er wirklich einer der beliebtesten und fast alle jungen Katholiken in den USA lieben ihn. Und ich hatte hin und wieder von ihm gehört, über die Jahre hinweg, aber so richtig darauf aufmerksam geworden auf sein Leben bin ich eigentlich erst 2022 im Frühjahr. Ein Freund von mir, als ich in Michigan gelebt habe, wir haben über den Glauben gesprochen und auf einmal meinte er so zu mir: Du kennst doch bestimmt den Pier Giorgio Frassati, oder? Und ich war so: Nein, nicht so richtig, wieso? Und er meinte: Naja, du liebst das Wandern so und du bist katholisch. Diese Kombination erfüllt eigentlich Pier Giorgio Frassati besser als irgendein anderer Heiliger. Und da dachte ich mir, du würdest ihn sicherlich kennen und eine Verehrung ihm gegenüber haben. Er gab mir dann schlussendlich ein Buch von ihm, das ich mitgenommen hatte auf einen Bergtrip in Kalifornien. Und so saß ich dann ein, zwei Wochen später, das war im März 2022, saß ich im Yosemite Nationalpark in Kalifornien und habe dieses Buch gelesen von Pier Giorgio Frassati. Und ich war einfach gleich hin und weg. Und er wurde sehr, sehr schnell dann einer meiner Lieblingsheiligen.
Sehr schön. Ja, lieber Kai Weiss, ist er mehr bekannt, also populär in den Staaten als hier in Europa?
Definitiv. Es kommt teilweise darauf an, wo in Europa. Er ist sehr, sehr beliebt in Italien, natürlich. Ich meine, er ist ein Italiener. Er ist sehr beliebt in Polen und auch einige andere Länder. Im deutschsprachigen Raum ist er fast gänzlich unbekannt. Und das war auch eigentlich der Grund, warum dann ich die Website gestartet habe, frassati.de, weil ich war eben so beeindruckt von seinem Leben, dass ich in den Vereinigten Staaten kennenlernen durfte. Und dann hatte ich mal ihn gegoogelt und musste feststellen, dass es nichts wirklich gibt von ihm auf Deutsch. Das letzte Buch wurde veröffentlicht, ich glaube in den 60er Jahren. Er war recht beliebt in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, so in den, gleich nachdem er gestorben ist, frühen 1930er Jahren. Aber ich glaube, dann ging das eben historisch auch einfach unter. Und er wurde dann so ein bisschen vergessen. Das ist bitter in mehreren Arten und Weisen. Einerseits, weil er eben so ein tolles Vorbild für die Jugend ist, ein sehr tolles Vorbild, wie man ein katholisches Leben so im Alltagsleben ausleben kann als Laie. Aber andererseits auch, weil er eine große Verbindung hatte zu deutschsprachigen Ländern. Er war in allen von ihnen, er ist sehr, sehr gerne, hat er in der Schweiz gewandert. Er hat Wien besucht, in Österreich war er also. Und in Deutschland hat er einige Zeit gelebt, er hat in Berlin gelebt, er hat in Freiburg einige Wochen verbracht, war im Ruhrgebiet, in Bayern, überall. Und er hat gesagt, er mochte es eigentlich dort viel, viel mehr als in Italien. Er fühlte sich dort viel, viel wohler. Und er hat damals gesagt, wenn er seinen Abschluss gemacht hat, und darauf kommen wir noch mehr zu sprechen, über sein Leben, aber er war kurz vor seinem Studienabschluss. Und er hat gesagt, sobald ich mit dem Studienabschluss fertig bin, will ich den Deutschen, auch nehmen wir an, auch allen anderen deutschsprachigen Ländern so helfen, wie nur irgendwie möglich. Aber dann starb er 2 Wochen vor seinem Studienabschluss. Mein Argument wäre, er will uns immer noch helfen. Er will immer noch für uns da sein und ich glaube, wir brauchen es auch. Darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Er will uns deutschsprachigen Ländern, glaube ich, auf ganz besondere Art und Weise beistehen. Und ich denke, dementsprechend wäre es auch sehr, sehr wichtig, dass er im deutschsprachigen Raum viel, viel präsenter ist.
Lieber Kai Weiss, Sie haben ein Buch gelesen vom seligen Pier Giorgio Frassati. War das in Deutsch oder in Englisch?
Nein, das war in Englisch. Das ist ein Buch von seiner Schwester, das sie geschrieben hat. Es wurde dann in den 1960er Jahren auf Deutsch veröffentlicht vom Herder Verlag, ist aber seit einigen Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr erhältlich. Und dementsprechend, ja, es war ein Buch auf Englisch.
Herr Kai Weiss, Sie haben unter anderem auch die Internetseite www.frassati.de gestaltet und initiiert. Was hat Sie hierzu motiviert? Das ist sehr viel Arbeit und Aufwand.
Ja, also wie ich erwähnt hatte gerade, es gab eben diese Motivation aufgrund der Tatsache, dass es nichts von ihm gab auf Deutsch. Dass es einfach nichts erhältlich war, keine Bücher, keine Artikel, keine Websites, nichts gibt es von ihm auf Deutsch. Und das schien natürlich eine sehr große Lücke zu sein. Und aufgrund dessen fühlte ich mich dazu berufen gewissermaßen, das eben zu ändern und diese Website zu starten und eben darüber damit anzufangen, Artikel zu schreiben und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das kam aus diesem zweierlei Ziel einerseits oder zweierlei Gründe. Einerseits, dass er ein so wunderbares Beispiel ist für einen jungen Katholizismus, ein hoffnungsvolles Beispiel, ein Beispiel, wo man wirklich sehen kann, dass der Katholizismus nicht etwas Vergangenes ist, sondern etwas sehr Cooles auch irgendwie sein kann, wenn ich das so sagen darf. Oder andererseits diese große Verbundenheit von Pier Giorgio selbst zu Deutschland, selbst zum deutschsprachigen Raum mit seinen Verbundenheiten zu all diesen Ländern, zu Deutschland, der Schweiz und Österreich. Diese beiden Gründe haben mich dann dazu bewogen, dass er sehr, sehr wichtig in unserem katholischen Diskurs wäre als ein Beispiel, wie man den katholischen Glauben ausleben kann.
Herr Kai Weiss, welche Stationen im Leben vom seligen Pier Giorgio Frassati erachten Sie als herausragend?
Ja, also ganz allgemein zu Pier Giorgio. Er ist geboren am 6. April 1901 in Turin. Es war damals eine Stadt im Umbruch, einerseits sehr viel Industrie, was auch zu sehr viel. Es war sehr viel Armut in dieser Stadt. Und es war, die Moderne rückte so ein bisschen rein in die Stadt, wie auch in Großteil von Europa sonst. Gleichzeitig auch immer noch eine sehr katholische Stadt. Don Bosco aus derselben Stadt war gerade einmal 13 Jahre vorher dort gestorben. Und das wirkte immer noch, dieses Salesianische war immer noch sehr präsent. Und Pier Giorgio wird dort eben reingeboren in diese Situation 1901, in eine katholische Familie, also eigentlich katholische Familie, sehr, sehr reiche Familie. Sein Vater ist Politiker, Senator in Italien, hat auch eine große italienische Tageszeitung gegründet, La Stampa, gibt es bis heute, eine der wichtigsten Zeitungen in Italien. Seine Mutter war Malerin und eine sehr reiche Familie dementsprechend, aber katholisch, mehr kulturell. Man ging in die Kirche am Sonntag, aber das war es dann auch. Und alles, was darüber hinausging, war so ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen zu provokant. Pier Giorgio hat das von Anfang an ganz anders gesehen. Er wollte von Anfang an den Glauben zum Zentralpunkt seines Lebens machen. Schon in der Schule will er, das war damals noch sehr unüblich, will er täglich die Eucharistie empfangen. Gegen den Protesten seiner Mutter, die das als etwas zu fundamentalistisch ansah. Er wollte eben wirklich jeden Tag mit Jesus in Kontakt treten. Jeden Tag auch mit der Gottesmutter Maria in Kontakt treten. Er ging immer hinauf in den Bergen um Turin, gibt es den Wallfahrtsort Europa. Dort hat es ihn immer wieder verschlagen. Und er kümmerte sich sehr, sehr schnell um die Armen. Es gab eben damals in Turin sehr, sehr viele Armutsprobleme, Obdachlose, Kranke, Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg dann schlussendlich zurückkamen später in seinem Leben. Und um die hat er sich sofort gekümmert. Das fing schon im Kindergarten an, wenn er jemanden in der Kantine sah, der ganz allein saß, weil er krank war oder weil er so ein bisschen ausgeschlossen wurde aus der Gemeinschaft, ging er dort instinktiv hin, um sich mit diesen Menschen anzufreunden. Wenn er zu Hause war und ein Bettler klopfte an seiner Tür, gab er ihm sofort seine Schuhe, seine Socken und so weiter. Und was schlussendlich sich daraus entwickelte, ist, dass er, als er dann ins Studienalter kam und auf die Universität ging, war, dass er jede Nacht in den Armenvierteln von Turin verbracht hat, um diesen Menschen zu helfen. Und nicht nur materiell, er hat ihnen auch materiell geholfen, aber er hat sich auch mit ihnen angefreundet und er war wirklich Christus für sie. Und hat das auch ganz, ganz wunderschön gesagt in einer Art und Weise, wie es auch Mutter Teresa im selben Jahrhundert dann gesagt hat. Er hat gesagt, um die Kranken, die Armen und die Unglücklichen herum sehe ich ein besonderes Licht, ein Licht, das wir nicht haben. Und so ist er immer in die Dunkelheit der Nacht, um diesem Licht von den Armen ausstrahlend zu begegnen und für sie da zu sein. Das hat er immer gemacht, indem er vorher zur eucharistischen Anbetung gegangen ist. Ich glaube, alles in seinem Leben ist aus der eucharistischen Anbetung und aus der Messe heraus geflossen. Er hat das alles im Geheimen gemacht. Niemand wusste, dass er das tut. Seine Familie hatte keine Ahnung, hätte es auch gar nicht verstanden. Aber er hat eben wirklich seinen Alltag so ausgelebt, während er studiert hat. Er hat Mineningenieurwesen studiert, Bergbauingenieurwesen. Das hat er eigentlich getan, um nach dem Studium dann den Minenarbeitern, die in den schlimmsten Arbeitsverhältnissen gearbeitet haben, zu helfen. Er war kein sonderlich guter Student, hat wirklich zu kämpfen gehabt. Also für diejenigen, die gerade studieren und teilweise um 3 Uhr nachts noch da sitzen und Papers zu schreiben, Pier Giorgio hat das auch gemacht. Also hätte er gemacht, wenn er nicht den Armen geholfen hätte, aber er hat dann eben die Papers anders geschrieben. Und er war aber trotzdem ein sehr, sehr gewissenhafter Student. Er wusste, dass er das tun muss. Aber er hatte sehr, sehr viel damit zu kämpfen. War auch sehr, sehr politisch aktiv und hat sich dort so ein bisschen von unterschiedlichen Seiten attackiert gefühlt. Sowohl sein Vater als auch er waren sehr, sehr gegen den Faschismus eingestellt. Mussolini hasste seinen Vater und die Faschisten versuchten auch mehrmals gegen die Frassati-Familie anzukämpfen. Aber sie waren auch nicht sonderlich begeistert von den Kommunisten. Es hat auch immer wieder gestritten mit den Kommunisten. Er sah so einen Mittelweg und trat auch der Partido Popular bei, dass die Beitrittsgenehmigung zur Partei wurde unterschrieben von Alcide De Gasperi, der dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg Premierminister von Italien war für einige Zeit. Und so hatte er diesen Sinn, dass politisch gesehen es Freiheit braucht, religiöse Freiheit, aber mit einem ausgeprägten Sozialsinn. Und dass das auch alles zusammenpasst mit dem Katholizismus. Sein Vater war dann politisch so erfolgreich, dass er nach Berlin gerufen wurde als Botschafter. Und so hat es dann auch die Frassati-Familie nach Berlin gezogen. Pier Giorgio war dort an unterschiedlichen Orten unterwegs. In Berlin hat er wieder genau das Gleiche gemacht wie in Turin. Er ging mit dem Pfarrer Karl Sonnenschein, den er dort kennenlernen durfte, ging er jede Nacht in die Armenviertel von Berlin. Er war auch sonst in Deutschland sehr, sehr viel unterwegs, wie ich schon erwähnt hatte. In Freiburg hat er einen Monat verbracht, um sein Deutsch aufzubessern. Dort hat er tatsächlich, war so ein bisschen ein Zufall, wenn man so sagen will. Er hat den Monat verbracht mit der Rahner-Familie, die ja zwei große Theologen letztes Jahrhundert hervorgebracht hat, Hugo Rahner und Karl Rahner. Und mit dieser Familie hat er Zeit verbracht. Er war auch in München, er war am Oktoberfest, er war im Ruhrgebiet bei den Minenarbeitern, er war in Wien. Ich glaube, da wäre auch ein guter Moment, eine Musikpause einzulegen, denn er war eben in Wien auch in der Oper und im Konzerthaus und hat sich dort seine Lieblingskünstler der klassischen Musik auch angehört und war dort auch ganz begeistert.
Kai Weiss geht mit uns heute der Lebensschnur vom seligen Pier Giorgio Frassati nach. Und nun haben wir ein Lieblingsmusikstück gehört vom Pier Giorgio Frassati und wir freuen uns auf die weiteren Gedanken von Ihnen, lieber Kai Weiss.
Ja, also er war eben im deutschsprachigen Raum auch unterwegs. Ich komme gleich noch zur Schweiz, ich weiß, ich habe sie noch nicht erwähnt, aber Mussolini war eben nicht sonderlich begeistert von seinem Vater Alfredo und hat ihn dann wieder abbestellt als Botschafter nach kurzer Zeit. Und so ging es wieder für die Familie zurück nach Italien. Petrarca hat dann sein Studium weitergeführt, ging weiterhin jede Nacht zur Anbetung und zu den Armen. Er hat so, sagen wir mal, auf spielerische Art und Weise immer wieder seine Mitstudenten auch im Studium zum Glauben wieder zurückgeführt. Er hat solche Sachen. Es gibt eine sehr, sehr witzige Unterhaltung, die er hat, wo er sehr, sehr wütend ist, etwas überraschend wütend für einen Heiligen, dass der Billardtisch in der Universität noch nicht repariert worden ist. Und wenn man das so liest, was er dort schreibt, dann denkt man sich, was ist sein Problem? Warum ist der Billardtisch so wichtig? Der Grund dafür war, dass er immer wieder mit seinen Mitstudenten Billard gespielt hat und er hat mehr oder weniger gesagt, wenn ich dieses Spiel gewinne, dann gehst du wieder mit mir in den Gottesdienst. Das ist nur ein Beispiel, wie er immer wieder die Menschen spielerisch zur Kirche zurückgebracht hat. Und ein sehr, sehr wichtiger Weg, die Menschen zurückzubringen zum Glauben, war auch sicherlich die Berge. Das ist der letzte Punkt, den ich wirklich herausnehmen will, ist, dass Pier Giorgio ein begeisterter Bergsteiger war. Aber er hat das nicht getan, um seine eigenen Herausforderungen quasi aufzubauen oder sie sich dazu verausgaben, auf Teufel komm raus, sondern es war für ihn einerseits ein Weg, Gott zu treffen in der Schöpfung, in diesen unglaublich schönen Landschaften, aber auch gleichzeitig, um die Menschen dort hinzubringen, um mit seinen Freunden dorthin zu gehen, damit sie auch sehen, diese grandiose Umgebung, diese Berglandschaften. Und um dort dann beim Lagerfeuer zum Beispiel oder auf der Berghütte mit ihnen über den Sinn des Lebens zu sprechen. Und für ihn ging es dort immer hoch hinaus. Sein Lebensmotto gewissermaßen war ja Verso el Alto, hoch hinaus in die Höhen. Er ging wirklich hoch hinaus, wenn es um die Berge ging. Er ging auf viele der größten Berge, speziell im Austertal. Aber er ging auch in die Schweiz oft, der Bernhardpass, an der Grenze von Schweiz und Italien war einer seiner Lieblingsorte. Er bestieg die Dufour-Spitze bei Zermatt. Er wollte unbedingt das Matterhorn besteigen. Am Tag seines Studienabschlusses, leider starb er dann vorher. Also, wenn ein Zuhörer das hört und sich berufen fühlt, für Pier Giorgio das Matterhorn zu besteigen, dann bitte nur zu. Und gleichzeitig ging er halt eben, es war natürlich sehr, sehr riskant teilweise, aber für ihn war das ganz normal. Und kurz vor seinem eigenen Tod starb ein Freund von ihm in einer Lawine. Und für Pier Giorgio war das überhaupt kein Grund, deswegen aufzuhören oder fortan vorsichtiger zu sein. Er war immer vorsichtig. Aber er wollte deswegen jetzt nicht mehr in die Berge gehen. Er meinte nur, wenn man in die Berge geht, sollte man, das ist ein Zitat, wenn man in die Berge geht, sollte man zuerst sein Gewissen klären, denn man weiß nie, ob man zurückkehren wird. Aber trotzdem habe ich keine Angst und im Gegenteil, ich möchte die Berge mehr denn je erklimmen, um die kühnsten Gipfel zu erobern. Und diese reine Freude zu spüren, die man nur in den Bergen erleben kann. Ich denke, diese unterschiedlichen Aspekte, die ich genannt habe, fassen Pier Giorgios Leben wirklich auf wunderbare Weise zusammen. Dieses Dreifache, wo er Gott kennenlernen durfte. Einerseits in den Bergen, in der Schöpfung Gottes, in der Schönheit von dem, was Gott kreiert hat. Andererseits in den Armen, die auch Leib Christi sind, wo man auch Jesus begegnen kann in diesen armen Menschen. Und drittens, ich denke am wichtigsten in der Eucharistie, dass er eben von Kindheit auf jeden Tag empfangen wollte und wo er auch immer wieder in der Anbetung stillgehalten hat und mit Gott in Kontakt trat. Dieses dreifache Berge, Arme, und Eucharistie. Ich glaube, das ist wirklich das, was Pier Giorgios Leben schlussendlich zusammenfasst und wo alles in seinem Leben immer wieder auf Jesus abzielt, immer wieder auf ihn hingeht. Schlussendlich ist er dann auch relativ schnell zu Jesus gegangen, schneller als es irgendjemand anderes erwartet hätte. Mit 24 Jahren, am 4. Juli 1925, ist er gestorben. Wahrscheinlich in der Arbeit mit den Armen. Er hat sich, soweit erkennbar zumindest, hat er sich angesteckt an Kinderlähmung. Und das Problem gewissermaßen war, dass seine Großmutter zum selben Zeitpunkt gestorben ist, 2, 3 Tage vorher. Und er ging es einfach schlecht und er wollte nicht, ich glaube, er hat auch vielleicht selbst seine eigene Krankheit unterschätzt, aber er wollte nicht, dass seine Krankheit ablenkt von all der ärztlichen Hilfe, die seine Großmutter bekommen hat. Und so hat er selbst gelitten und unglaubliche Qualen durchmachen müssen. Und es hat sich eben zunehmend verschlechtert und schlussendlich ist er dann gestorben. Sein letzter Brief, den er geschrieben hat, war wieder das, was wahrscheinlich sein Leben zusammenfasst. Das war eine Bitte an einen Freund, Medizin zu einem kranken Bedürftigen zu bringen. Und so starb er mit 24. Und wie ich schon erwähnt hatte, niemand in seiner Familie wusste eigentlich, wie er sein Leben gelebt hat. Speziell nachts mit den Armen. Und so war seine Familie, um es sachte auszudrücken, also seine Familie war erstaunt, als zu seiner Beerdigung tausende Menschen kamen. Und eben nicht nur die großen Politiker oder die Elite Turins, die kamen auch natürlich. Aber es kamen auch tausende Obdachlose, tausende arme Menschen aus Turin, um ein letztes Mal mit ihm Zeit zu verbringen. Sehr, sehr schnell entwickelte sich natürlich dann eine gewisse Begeisterung um sein Leben. Und das ging sehr, sehr schnell um Europa herum. Es wurden dann auch sehr, sehr schnell Bücher auf Deutsch veröffentlicht in den späten 1920er, 1930er Jahren. Und auch die erste Biografie von einem Salesianerpriest wurde auf Polnisch veröffentlicht. Und das kam dann eben in die Hände eines jungen Studenten, Karol Wojtyła, der dann sehr, sehr schnell einer der ersten begeisterten Anhänger, einer der ersten Frassati-Freunde wurde und der ihn dann auch 1989 besuchte am Grab und 1990 selig sprach. Die Begeisterung stieg immer weiter an und junge Katholiken eigentlich fast auf der ganzen Welt heute sind Freunde von Pier Giorgio Frassati und sehen in ihm ein gewisses Beispiel. Ich glaube, sein Katholizismus ist einfach begeistert, es ist spaßig, es ist lustig, es ist voller Freude. Und es ist dann in dem Sinne natürlich ganz anders wie sehr, sehr viel von dem, was wir heute speziell als junge Menschen in der katholischen Kirche begegnen. Und er zeigt dort einen anderen Weg auf. Wie ich schon gesagt habe, so einen gewissen coolen Katholizismus, der aber immer noch voll und ganz katholisch ist, voll und ganz loyal zur kirchlichen Lehre ist, aber das eben als Möglichkeit ansieht für eine größere Freiheit. Für eine Freiheit, die nicht nur ja, diese moderne, ich will tun, was ich will, ist, sondern eine Freiheit, die wirklich mit Gott ist, wo wir in Gott die größere Freiheit finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er eben nächstes Jahr heilig gesprochen. Das wäre natürlich eine große Freude, denn es wäre nicht nur die Heiligsprechung an sich wäre natürlich schon an sich eine große Freude, aber darüber hinaus wäre es auch allzu passend, denn nächstes Jahr ist das 100-jährige Jubiläum seines Todestages, seines Eintritts in den Himmel. Gerade dann seine Heiligsprechung zu feiern, wäre natürlich ein besonders großer Segen. Ich will das noch zumindest in diesem kurzen Überblick über sein Leben schließen mit einem Nachruf, den die Österreichische Alpenzeitung geschrieben hat. Als er gestorben ist. Die Österreichische Alpenzeitung vom Alpenverein hatte damals geschrieben: Für diejenigen, die Sport verachten, macht Pier Giorgio deutlich, dass der Sport mit der erhabensten geistlichen Entwicklung verbunden sein kann. Seine Gestalt erhebt sich zu großen Höhen, die über Nationalitäten hinausgehen und in universellen Tiefen verwurzelt sind. Selbst deutschsprachige Bergsteiger richten ihre Gedanken auf sein Grab. Und ich denke, genau das sollte eben wieder passieren, ist, dass wir, ich meine, ich spreche hier gerade, natürlich bei einem Schweizer Radiosender voller Berge natürlich ist ihr Land. Ich glaube, wir dürfen wieder ihn annehmen als Patron für deutschsprachige Länder, als Patron für Bergsteiger und wirklich wieder auch ihn bitten, für uns da zu sein, so wie es vor 100 Jahren der Alpenverein schon ganz gut zusammengefasst hat. Denn er ist für uns da, für uns besonders. Er, der die deutschsprachigen Länder so sehr geliebt hat.
Herzlichen Dank, lieber Kai Weiss, für dieses schöne Porträt vom seligen Pier Giorgio Frassati. Lieber Kai Weiss, eigentlich war die Beerdigung die Antwort auf sein Leben, weil man hatte wenig Einblick in seine Vita, was er gemacht hat, wie er gefühlt hat. Und seine Schwester hat die Autobiografie geschrieben. Wie war das inhaltlich und wie kam sie zu diesen Informationen? Weil er hat das Leben im Verborgenen geführt, respektive der Glaube hat er im Verborgenen geführt.
Ja, Luciana Frassati hat selbst ein sehr, sehr besonderes Leben geführt. Sie war eben die Schwester von Pier Giorgio und sie selbst war nicht sonderlich gläubig. Sie war vielleicht in der Familie so die eine, die ein bisschen erahnt hat, was Pier Giorgio getan hat, aber sie hatte schlussendlich selbst auch kein großes Interesse daran, mehr zu erfahren, was er da zum Beispiel jede Nacht tut, wenn er den Armen hilft. Sie war dann natürlich genauso wie der Rest der Familie sehr schockiert, als er gestorben ist, weil die zwei waren sehr eng miteinander verbunden, auch wenn sie teilweise nicht wusste, was er tut. Und so hat sie es sehr, sehr schnell als ihre Aufgabe angesehen, glaube ich, darf man so sagen, ihr gesamtes Leben seinem Beispiel zu widmen, als sie eben mehr davon erfahren hat. Und sie ist dann eben sehr, sehr schnell, hat an dieser Biografie gearbeitet, hat die Menschen, mit denen Pier Giorgio im Kontakt war, befragt, hat mehr darüber erfahren. Und es gibt auch sehr, sehr viele Briefe von Pier Giorgio, die sie dann gesammelt hat und die auch schon veröffentlicht worden sind auf Italienisch und auf Englisch, wahrscheinlich auch ein paar anderen Sprachen. Manche dieser Briefe sind tatsächlich auch auf Deutsch, weil Pier Giorgio sehr, sehr gut Deutsch sprach. Und ich glaube, aus all diesen, aus ihren eigenen Erfahrungen mit ihm, aus den Erfahrungen seiner Freunde, und ich spreche hier von Freunden einerseits, keine Ahnung, Studiumskollegen, Freunde in unterschiedlichen Vereinen, aber auch eben die Armen. Also aus Erfahrungen seiner Freunde und gleichzeitig aus seinen Briefen heraus hat es dann, glaube ich, einfach diese Biografie entstanden. Es war nicht nur sie, sondern auch der Salesianerpriester, von dem ich schon erwähnt hatte, der hatte die erste Biografie geschrieben und er hatte das eben alles zusammengesammelt. Er war auch so der geistliche Begleiter von Pier Giorgio. Ich glaube, so kam das eben dann alles zusammen. Und Luciana selbst hat dann eigentlich ihr gesamtes Leben damit verbracht, Pier Giorgio und sein Lebensbeispiel mehr ans Licht zu bringen. Sie ist mehr als 100 Jahre alt geworden. Sie ist auch erst relativ kürzlich gestorben, im Jahr 2007. Und es ist sehr, sehr beeindruckend, weil selbst eine ihrer Töchter, Wanda, also die Nichte von Pier Giorgio, hat auch ihr gesamtes Leben eigentlich damit verbracht, Pier Giorgio zu fördern und sein Beispiel zu fördern für Katholiken. Und die lebt auch noch in Italien im Alter von 97 Jahren. Also ich glaube, diese beiden haben dann auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir überhaupt wissen, was Pier Giorgio alles getan hat.
Ist seine Schwester wieder näher zu Gott gekommen über die Autobiografie, die sie geschrieben hat?
Definitiv. Es gibt eine interessante Geschichte. Sie hat kurz vor seinem Tod geheiratet. Das war auch sehr schwierig für Pier Giorgio, weil die beiden waren eben, haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und plötzlich war er auf sich allein gestellt. Seine Eltern waren auch so ein bisschen in der Ehekrise, wollten sich scheiden lassen. Und plötzlich war er ganz allein mit ihnen, während Luciana hat einen Mann geheiratet, wo sie weit umziehen musste. Sie sind in die Niederlande zuerst. Und plötzlich war er ganz auf sich allein gestellt. Aber als sie zur Hochzeit sind, sein Hochzeitsgeschenk war ein sehr, sehr schönes Kreuz. Ist halt trotzdem jetzt nicht das üblichste Hochzeitsgeschenk, ein Kreuz zu schenken. Und seine Eltern waren darüber überhaupt nicht begeistert. Seine Mutter hat ihn war ziemlich wütend auf ihn, dass er ein Kreuz statt etwas wirklich Schönes quasi seiner Schwester zur Hochzeit schenkt. Und ich glaube, sie war auch zuerst ein bisschen verwirrt darüber. Aber es war spannend, weil die beiden, Luciana und ihr Ehemann, haben dann in Polen gelebt, im Zweiten Weltkrieg, haben dort auch Juden geholfen zu fliehen. Und schlussendlich brachen die Nazis in ihre Wohnung ein und die beiden mussten fliehen in ein anderes Land. Das Einzige, das sie mitnehmen konnte, seine Schwester, war dieses Kreuz. Und das hängt heute am Familienanwesen in Polone, eben ungefähr 45 Minuten nördlich von Turin. Und ich glaube, das fasst es so ein bisschen zusammen, dass sie wirklich auch durch diesen Tod und diese Reflexion über das Leben ihres Bruders selbst zum Glauben zurückgelangt ist. Dasselbe gilt übrigens auch definitiv für seinen Vater. Sein Vater war eben offiziell katholisch, aber nicht so richtig. Und er war völlig zerstört, emotional, als sein Sohn starb. Hat dann die letzten Jahre seines Lebens, ich meine, er ist auch erst in den 1960ern gestorben, aber in diesen letzten 30, 40 Jahren ohne seinen Sohn hat er wirklich mit sich selbst gekämpft und mit Gott gekämpft. Und er hatte auch einen sehr, sehr guten Begleiter darin, nämlich den Erzbischof, der dann später Papst Paul der VI. Wurde. Auch er kam dann schlussendlich zum Glauben zurück. So hat Pier Giorgio auch Früchte hervorgebracht innerhalb seiner Familie, aber eben erst nach seinem Tod.
Lieber Kai Weiss, weiß man, mit wem er in den Bergen war? Waren das Katholiken oder Christen?
Ja, er hatte eine witzige Gruppe gegründet namens Tipiloschi. Das heißt, die Zwielichtigen. Er hat diese Gruppe gegründet. Das war sein Freundeskreis. Mit denen ist er sehr, sehr oft wandern gegangen. Aber gleichzeitig hat er auch immer wieder andere Leute mit in die Berge mitgenommen. Und wie ich schon erwähnt habe, da gab es dann sicherlich auch diesen Grund, die Leute zum katholischen Glauben zurückzubringen. Es gibt diese eine Geschichte, wo er einen Priester eingeladen hat auf einer ihrer Bergwanderungen. Aber er wusste, dass die anderen Freunde von ihm da nicht so begeistert darüber wären, wenn ein Priester dabei wäre. Also ist der Priester alleine rauf zur Berghütte. Und als sie dann ankamen, stand plötzlich der Priester vor ihnen und er meinte zu den anderen so, ja, ich gehe jetzt zum Gottesdienst. Ihr müsst nicht mitkommen, aber ihr könnt. Und er würde eben auf solche Arten und Weisen, wieder auf diese spielerische Weise, die Leute durch die Wanderungen, durch die Berge wieder mit Gott in Kontakt bringen.
Lieber Kai Weiss, er war auch Laiendominikaner. Wie ist es dazu gekommen?
Es ist sehr, sehr spannend mit seinem Berufungsweg. Natürlich jemand, der so stark im katholischen Glauben verwurzelt ist, man könnte natürlich meinen, er wolle Priester werden und er hat auch definitiv darüber nachgedacht, über eine geistliche Berufung. Hat sich dann aber sehr, sehr explizit dagegen entschieden. Hat sich für das Laientum entschieden. Das war tatsächlich in Berlin, als er dort war. Er war so begeistert von Pfarrer Karl Sonnenschein und die Arbeit, die er gemacht hat in Berlin zu diesem Zeitpunkt. Und er meinte, das könnte ich nicht als Priester in Italien. Ich könnte nicht als Priester in Italien so frei agieren, den Armen so frei helfen, wie Pfarrer Karl Sonnenschein hier in Berlin. Da merkt man mal, wie viel sich ändern kann in 100 Jahren. Denn heute wäre das wahrscheinlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch nicht mehr ganz so einfach. Aber er sah das und dachte sich, ich will den Armen helfen und ich will auch weiterhin die Leute, meine Freunde, auf diese spielerische Art und Weise zum Glauben bringen. Und ich will das tun als Laie. Und ich fühle mich dazu berufen, als Laie diesen Weg zu gehen. Ich denke, da kam dann eben der Gedanke auf, okay, wie könnte ich das strukturell in meinem Leben ausleben? Und er war schon Teil von einer marianischen Kongregation und er war schon Teil von unterschiedlichen Vereinen, ein Verein zum Allerheiligsten Sakrament, unterschiedliche po christlich-politische Vereine und so weiter und so fort. Aber ich denke, das Dominikanerlaientum war da so der weiteste Schritt in diese Richtung, diese Laienberufung etwas mehr zu definieren. Und hat sich dort wirklich eingearbeitet. Er ist nicht einfach von heute auf morgen, hat er sich irgendwie dazu entschieden, Dominikaner Laie zu werden. Nein, er hat dieses Leben begutachtet, hat es ausprobiert, hat über ein, zwei Jahre hinweg immer wieder die Konstitutionen durchgelesen, immer wieder darüber gebetet und hat sich dann schlussendlich dazu entschieden, dieser Dominikaner Laie zu werden. Er hat sich einen sehr kontroversen Namen zugelegt, denn innerhalb des Laienordens bekommt man dann eben auch wie ein Mönch einen neuen Namen, und sein Name war Girolamo von Girolamo Savonarola. Das war sicherlich kontrovers, speziell damals. Es wurde ihm auch abgeraten, dass er diesen Namen annimmt. Aber er hat es getan, weil er hat gesagt, diese Person im 15. Jahrhundert, auch wenn er nicht alles richtig getan hat, er hat die Korruption der Kirche wirklich aufs Deutlichste dargestellt, hat es wirklich, dieser Mann aus dem 15. Jahrhundert hat die Korruption der Kirche aufs Deutlichste aufgedeckt und hat gleichzeitig gefordert, dass wir auf ganz neue und radikale Weise das christliche Leben ausleben müssen. Das war schlussendlich auch das Ziel, auf seine eigene Art, von Pier Giorgio, dass er aufs ganz Neue diese Seligpreisungen und diesen Ruf von Jesus zum radikalen Leben auslebt. Das wollte er eben genauso wie Girolamo in seiner Art und Weise im 20. Jahrhundert tun.
Lieber Kai Weiß, wieso wurde er selig gesprochen?
Nun ja, er ist eben dieser Patron der Jugend. Und er hat dort sehr, sehr schnell an Beliebtheit gewonnen als solch ein Patron. Und Johannes Paul II. War ein sehr, sehr großer Unterstützer von ihm, wie ich schon gesagt habe. Er hat ihn den Mann der 8 Seligpreisungen genannt, weil er in Pier Giorgios Leben die Lehren der Bergpredigt auf ganz besondere Art und Weise artikuliert fand. Dementsprechend war es eigentlich ganz klar, dass das passieren würde. Selbst in den Jahrzehnten zuvor gab es schon so viele junge Katholiken, die sich im Gebet zu ihm gewendet haben, die versucht haben, ihn sein Leben nachzuahmen. Und so kam es dann eben zur Seligpreisung 1990. Ich denke, es wurde dann relativ schnell erwartet, dass die Heiligsprechung folgen würde, aber hat natürlich jetzt seitdem noch etwas länger gedauert. Aber wie bereits erwähnt, dürfen wir sehr hoffen, dass es nächstes Jahr dann passieren wird.
Lieber Kai Weiß, er ist ein Jugendpatron und ich kann mir vorstellen, im Rahmen von diversen Weltjugendtagen wurde er auch zum Schutzpatron erkoren. Oder wie sieht das aus?
Genau, ja, also als Papst Johannes Paul II. Die Weltjugendtage startete, war Pier Giorgio sofort, glaube ich, in seinem Sinn oder in seinen Gedanken. Pier Giorgio ist seitdem immer wieder einer der Schutzpatrone der Weltjugendtage, eben weil er dieses Ziel des Weltjugendtages wirklich perfekt darstellt, des sehr, sehr enthusiastischen, freudigen und radikalen Katholizismus für die Jugend. Und ich habe keinen Zweifel, dass Johannes Paul II., wann immer er über die Jugend und die Radikalität, zu der sie Jesus beruft, wann immer er davon sprach, ich habe keinen Zweifel, dass er immer wieder Pier Giorgio Frassati dort im Sinn hatte und hat ihn auch immer wieder erwähnt, genauso wie Papst Benedikt und Papst Franziskus. Und so ist er eigentlich der ideale Patron, der Jugendpatron der Weltjugendtage.
Wir sind allmählich am Ende unseres Gesprächs. Wahrscheinlich hätten Sie noch vieles über den seligen Pier Giorgio Frassati zu erzählen. Lieber Kai Weiß, Sie haben eine Internetseite gestaltet, die ist sehr gehaltvoll, informativ. Können Sie einige Worte dazu sagen? Auch Gebete, Novenen kann man nachlesen.
Ja, definitiv. Ich habe diese Website gestartet eben zum seinem Festtag am 4. Juli letzten Jahres. Dort kann man eben viel, viel mehr von dem, was ich gerade gesagt habe, darüber hinaus noch über Pier Giorgio nachlesen, über sein Leben, über seine unterschiedlichen Aspekte. Einiges habe ich, bin ich natürlich nicht dazu gekommen jetzt hier. Man kann auch mehr Ressourcen oder mehr Quellen, wenn man mehr erfahren will, dort einsehen, unterschiedliche Texte von den Päpsten nachschauen, seine Verbindung zu Deutschland und zu den deutschsprachigen Ländern. Ich habe auch einige Seiten dort über seine Heimat, wenn man mal in Turin wäre, wo geht man hin, um auf den Fußspuren von Pier Giorgio zu gehen, genauso wie in den Alpen, genauso wie in Freiburg, und da kommen auch hoffentlich noch andere Orte dazu, wo Pier Giorgio gewirkt hat. Gebete unterschiedlichster Art, Novenen und noch andere Gebete. Und dann ist natürlich noch viel, viel mehr geplant für das große Jahr nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist so oder so ein großes Jahr, das ist ein großer Segen, denn es ist so oder so das 100-jährige Jubiläum seines Todestages oder seines Eintritts in den Himmel. Wenn dann die Heiligsprechung noch dazu kommt, dann wird es natürlich noch ein viel, viel größeres Jahr, aber so oder so wird es ein bedeutsames Jahr, und da haben wir mit der Website definitiv noch mehr geplant, dass dann auch mehr kommt und auch unterschiedliche Veranstaltungen, vielleicht auch in den Bergen der Alpen. Ja, es wäre eine Freude, wenn Sie sich da noch mehr dazu bewegt fühlen würden, sich dort einzulesen.
Sehr schön, herzlichen Dank, lieber Kai Weiß. Möchten Sie ein Abschlusswort an die Hörerschaft richten?
Ich will ganz herzlich einladen, ja, sich mehr mit Pier Giorgio Frassati zu befassen. Ich weiß, es gibt immer sehr, sehr viele unterschiedliche Heilige, mit denen man sich anfreunden kann. Pier Giorgio ist noch relativ unbekannt in den deutschsprachigen Ländern, aber er ist es, das kann ich selbst persönlich auch sagen. Er ist ein guter Freund, den man gerne auf seiner Seite hat, insbesondere wenn man ein junger Katholik ist, insbesondere wenn man gerne in die Berge geht. Wahrscheinlich war er am liebsten herausstellen wollen würde, wäre die Zentralität der Eucharistie. Und so können wir ihn immer nachahmen, wenn wir zur Anbetung gehen, in die Messe gehen. Denn dort können wir uns auch mit ihm verbinden, durch Jesus. Und ja, ich lade herzlich dazu ein, mehr sich mit diesem wunderbaren Heiligen zu befassen.
Schön, lieber Kai Weiß, dass Sie mit uns über die Vita vom seligen Giorgio Frassati einen Moment nachgedacht haben und die zentralen Aspekte seines bescheidenen und erfüllten kurzen Lebens herausgearbeitet haben. Sie haben uns, den seligen Pier Giorgio Frassati, in den vergangenen Minuten wieder lebendig gemacht. Deo gratias, und wir wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen an der Hand unserer Himmelskönigin Maria. Ein großes Vergelt's Gott, und möge der selige Giorgio Frassati ein treuer Fürsprecher bei unserem Herrn für Ihre Anliegen sein und Sie auch begleiten im Studium in den Vereinigten Staaten. Herzlichen Dank, lieber Kai Weiß.
Ich danke vielmals.
Der selige Giorgio Frassati war das heutige Thema mit Kai Weiß. Wir möchten Sie abschließend auf die deutsche Internetseite www.frassati.de hinweisen. Auch lohnt es sich, die Sendung nochmals anzuhören unter www.radiogloria.ch, und nutzen Sie das Angebot, den Podcast mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Mit dem weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team weiterhin viel Freude und Segen. Pürzi Gott, Ihre Andrea Marti.